Zunächst aber beginnen wir mit dem Interview Teil 2, das wir mit dem klinischen Psychologen und Buchautor zum Thema Dalai Lama Colin Goldner geführt haben. Anlass für dieses Interview ist die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Philipps-Universität Marburg an den Dalai Lama morgen am 3. August. Wir beim Trotzfunk orakeln nach den doch sehr bemühten Erklärungen der Universität immer noch darüber, welche auszuzeichnenden wissenschaftlichen Leistungen dieser Dämonen- und Höllen-Esoteriker nur vollbracht haben könnte, kommen aber nicht darauf, was auch daran liegen könnte, dass wir im Gegensatz zum Ozean der Weisheit nicht über ein eigenes Orakel verfügen. Was auch besser so ist, als Orakel kann man sich ja sprichwörtlich schnell das Genick brechen. Orakelbefragen statt Parlament findet der aktuelle Stern jetzt auch nicht so wirklich demokratisch, genauso wenig wie den gar nicht so friedlichen Umgang mit nicht Dalai Lama meinungskonformen Menschen in der exil-tibetischen Gemeinde Nordindiens oder den freundschaftlichen Kontakten des Dalai Lamas zu Sympathieträgern wie Jörg Haider, als der noch Formel 1 fuhr, zu dem chilenischen Esoteriker und Hitler-Fan Miguel Serrano, zu dem Rassenforscher des SS-Ahnenerbes und Teilnehmer einer Tibet-Expedition der Nazis Bruno Berger, wie zu dem SS-Oberscharführer Heinrich Harrer und last but not least, weil wir zu Dirty Tricky Roland an dieser Stelle ausnahmsweise mal nichts sagen, zu dem Chef der AUM-Terrorsekte, die 1995 die Giftgasanschläge in der Tokioter U-Bahn verübte, Shoko Ashara. Alles aber halb so schlimm, befindet etwa Klaus Hoffmeister von der Kirchenredaktion des Hessischen Rundfunks im Hessen-Journal vom 30. Juli. Das sei doch vom Stern alles nur aufgeblasen, um Schatten auf die Lichtgestalt des Dalai Lama werfen zu können. Und richtig so. Aufklärung, Vernunft, Demokratie, alles uns Deutschen von außen aufoktroyierte Geschichten. Uns verlangt es nach Führung. Und da bietet sich doch so ein netter Onkel wie der Dalai Lama geradezu an. Ach, wäre Papi doch auch nur so gewesen. Nun wollen wir aber Colin Goldner zu Wort kommen lassen. Teil 1 beschäftigte sich ja mit den bemerkenswerten Verhältnissen im Paradies des alten Tibet. Im Teil 2 wird es um das aktuelle Verhältnis Chinas zu Tibet gehen. Alles übrigens demnächst noch einmal auf unserer Website nachzuhören. Kommen wir mal näher an die Gegenwart. 1950 dringen jetzt nun die kommunistischen Chinesen in Tibet ein, das dann spätestens 1959, also nach der Flucht der Dalai Lama zur chinesischen Kolonie, wurde so ungefähr die Geschichtsschreibung der exil-tibetischen Gemeinde. Was ist eigentlich eine Kolonie? Wenn wir im Geschichtsbuch nachgucken, dann ist eine Kolonie für das Mutterland, das sogenannte, ein Rohstofflieferant, ein Lieferant von Arbeitskräften. Eine Kolonie stellt Absatzmärkte dar. Und es wird im Prinzip verhindert, dass sich die Kolonie entwickelt, also eine eigene Industrie aufbaut, um dann in Konkurrenz womöglich zum sogenannten Mutterland zu gehen. In diesem Sinne ist Tibet also eine Kolonie für China?
Und der Sachverhalt ist wie üblich, wenn man auf Tibet schaut, ein ganz anderer. Der theokratische Feudalismus in Tibet, von dem schon die Rede war, bestand in seiner bis 1950 herrschenden Form seit Mitte des 17. Jahrhunderts, als es der militanten buddhistischen Sekte der bereits erwähnten Gelbmützen mit Hilfe der Mongolen gelang, sämtliche innenpolitischen Gegner auszuschalten. Der seinerzeitige Anführer dieser Gelbmützensekte, bekannt als der große fünfte Dalai Lama, Lobsang Gyaltso, erklärte sich in der Folge zur höchsten geistlichen und weltlichen Autorität des Landes. Gleichwohl Tibet im Jahr 1720 dem Militärprotektorat der Manchu zugeordnet wurde und ab 1793 unter Kaiser Xuan Ye vollends zum Vasallenstaat Chinas geworden war, behielt das Regime der Lamas nach innen uneingeschränkte Macht. Mit dem Zusammenbruch nun des chinesischen Kaiserreiches 1912 und den folgenden Machtkämpfen erlangte Tibet eine Art de facto Unabhängigkeit, die allerdings weder von der republikanischen Kuomintang-Regierung Chinas noch von Mao nach dem Sieg über die Kuomintang anerkannt wurde. Man übernahm gewissermaßen den aus dem Kaiserreich ererbten Hoheitsanspruch über Tibet. Aus der Sicht Beijings galt und gilt Tibet seit je und spätestens eben seit 1720 als untrennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums, was im Übrigen von der gesamten Staatengemeinschaft seit je anerkannt wird. Der Einmarsch von 1950 wurde legitimiert als Befreiung des tibetischen Volkes aus der Unterdrückung und Ausbeutung durch Adel und Klerus und insofern als revolutionäre Verpflichtung einem Brudervolk gegenüber. Die überwiegend in und um Lhasa ansässige Führungsschicht der feudalklerikalen Ausbeuterklasse Tibets hatte die ersten Jahre nach dem Einmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee eng mit den Chinesen kooperiert, von deren Aufbau der Infrastruktur man ja nur profitiert hatte. Auch der Dalai Lama pflegte ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Besatzern. An Mao Zedong, den er eigens in Beijing besucht hatte, richtete er später Briefe mit schwülstiger Liebes- und Ehrerbietungslyrik. Erst 1959, also 9 Jahre, geschlagen 9 Jahre nach dem Einmarsch, als die Feudal- und Klosterherren sich durch die fortschreitenden Bodenreformen unmittelbar in ihren Privilegien bedroht fühlten, kam es zu einem bewaffneten Aufstand in Lhasa, CIA unterstützt, im Zuge dessen hat Dalai Lama und seine Führungsklique sich ins Exil absetzten. Wie in den östlichen Landesteilen bereits praktiziert, war eben auch nun für die südlich gelegene Provinz Yuzhang mit ihrer Hauptstadt Lhasa vorgesehen, den Grundbesitz der Adelsfamilien und der Großklöster zu enteignen und an bisherige Sklaven und Leibeigene und unfreie Bauern umzuverteilen. Bis dahin waren die überkommenen Grundbesitz- und Herrschaftsverhältnisse in Yuzhang weitgehend unangetastet geblieben. Insofern hat es in Lhasa auch keine Notwendigkeit gegeben, sich gegen die Chinesen zu erheben.
Also diese Bodenreform war der eigentliche Grund für den Bruch dann?
Genau, diese Bodenreform, die aus den östlichen Landesteilen sich langsam herunterentwickelte ins zentrale und südliche Tibet, wo die herrschenden Feudal- und Klosterherren mehrheitlich lebten.
Wie ist denn China bislang wirtschaftlich mit der Provinz Tibet umgegangen? Du hast eben davon gesprochen, sie hätten eine Infrastruktur aufgebaut.
Ja, also entgegen der weit verbreiteten Propaganda des Dalai Lama und seiner Verlautbarungsorgane, die Tibet als eine Provinz sehen, die vom Mutterland ausgebeutet wird, war Tibet bis heute ein enormes Zuschuss- und Subventionsgeschäft für Beijing. Man hat sehr viel mehr in Tibet investiert, gerade zum Ausbau der Infrastruktur, als jemals an Bodenschätzen bzw. Sonstigen Profiten aus dem Land abgezogen werden konnten.
Zum Beispiel, worin wurde investiert?
Beispielsweise in Straßenbau, in Elektrifizierung, in der Entwicklung von Industrie, die es ja zu Zeiten der Lamas überhaupt nicht gegeben hat, all dieses Jahr.
Krankenhäuser und Schulen hätte es angeblich im alten Tibet nicht gegeben. Auch dieses sei alles erst von China aufgebaut worden. Ist das Propaganda chinesisch oder stimmt
Nein,
das?
Es gab tatsächlich bis 1950 keine einzige Schule außerhalb der Klöster. Es wurden also prinzipiell nur Novizen innerhalb der Klöster unterrichtet, beziehungsweise Angehörige des Adels. Es gab im gesamten Hochland von Tibet kein einziges Krankenhaus, nicht die geringste Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitsversorgung außerhalb der Klöster.
Das hört sich dann weniger nach einer Kolonie an. Ein weiterer Vorwurf der exiltibetischen Gemeinde ist der des kulturellen Völkermordes an Tibet. Ja. Einer der Untervorwürfe ist dann, dass die Tibeter, Tibeterinnen von ihrer Religionsausübung abgehalten würden.
Ja.
Stimmt das?
Nun, die Volksrepublik China ist kein Rechtsstaat. Von demokratischen Verhältnissen ist sie tatsächlich Lichtjahre entfernt. Ungeachtet der enormen Entwicklung aber, die in den zurückliegenden Jahrzehnten in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht, auch im Hinblick auf die Menschenrechtssituation, getätigt wurden, bestreitet niemand, dass es in China immer noch massive Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen gibt, von Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlungs- und Pressefreiheit hin zu undurchsichtigen Gerichtsverfahren, unverhältnismäßig langen Haft- und häufig verhängten Todesstrafen. Niemand bestreitet auch, dass die Tibet-Politik Beijings erheblicher Verbesserungen bedarf. Die Propaganda des Dalai Lama hingegen, der von spezifisch gegen ethnische Tibeter gerichteten Menschenrechtsverletzungen, gar von kulturellem Völkermord spricht, ist durch nichts begründete Propaganda zur Sammlung von Sympathie- und Spendenpunkten. Von den genannten Menschen- bzw. Bürgerrechtseinschränkungen sind alle Chinesen betroffen. Es geht nicht, wie Dalai Lama immer behauptet, um rassistisch oder kolonial motivierte Diskriminierung. Im Übrigen ist es Tatsache, dass die tibetische Kultur in Tibet heute in einem Maße blüht und gedeiht, wie dies zu Zeiten des Lama-Regimes völlig undenkbar war. Es gibt eine riesige Produktion an Büchern und Zeitungen und Zeitschriften in tibetischer Sprache. Tibetische Verlage legen nicht nur tibetische Gegenwartsliteratur auf, sondern auch tibetische Übersetzungen europäischer Klassiker. In Lhasa gibt es eine tibetische Universität sowie eine Akademie für traditionelle tibetische Medizin in Hochschulrang. Durch breit angelegte Aufklärungskampagnen und die Einrichtung von mehr als 1000 Hospitälern und Gesundheitsposten, jeweils übrigens gegen den erbitterten Widerstand des lokalen Klerus, wurde die Säuglingssterblichkeit auf unter 3% gesenkt. Die Lebenserwartung erwachsener Tibeter hat sich fast verdoppelt. Nun zur Frage nach der Religionsausübung. Es gibt in Tibet nicht die geringste Einschränkung im Hinblick auf die Ausübung von religiösen Riten und Praktiken. zumindest nicht auf der Ebene der in Anführungszeichen einfachen Gläubigen. Die können ihren religiösen Traditionen ohne die geringste Einschränkung nachgehen. Probleme haben nur Angehörige des Klerus, sprich Mönche und Lamas in den Klöstern, wenn sie versuchen, oppositionelle Politik zu betreiben. Es ist die Forderung etwa nach Unabhängigkeit Tibets in Tibet unter Strafrecht gestellt, aus unserer westlichen Sicht in der Tat eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aus der besonderen Geschichte Tibet-China ist diese Regelung eher verständlich. Nochmal, für einfache Gläubige gibt es nicht die geringste Einschränkung in der Ausübung von Religion.
Wie groß ist denn eigentlich noch die Massenbasis des lokalen Klerus in Tibet?
Nun, der Einfluss des Klerus sowohl in Tibet als auch in den sonstigen Teilen Chinas nimmt fortschreitend ab. Religion spielt eine immer geringere Rolle, insbesondere der Einfluss und die Popularität des Dalai Lamas sind in Tibet, im Übrigen auch in den exiltibetischen Kommunen in Indien oder hier in Europa, in den USA, bei Weitem geringer als der Dalai Lama und seine Unterstützerorgane meinen oder behaupten.
Du schreibst in deinem Buch, dass die Klöster schon 3- bis 4-jährige Kinder rekrutieren, also ihren Müttern wegnehmen. Ist das nach wie vor in China erlaubt?
Nein. Einer der wesentlichen Kritikpunkte, die der Dalai Lama den Chinesen gegenüber formuliert, ist die, dass in Tibet heute Novizen und Novizinnen nicht mehr als Kinder rekrutiert werden dürfen, wie es bisherige Tradition war. Vielmehr müssen Novizen und Novizinnen 16 Jahre alt sein, um sich aus freien Stücken für einen Eintritt in ein Kloster entscheiden. Dann haben sie keinerlei Probleme und Schwierigkeiten, können dies nach Gutdünken und Belieben tun. Der Dalai Lama sieht nun gerade darin die wesentliche und existenzielle Bedrohung des traditionellen tibetischen Klosterwesens, innerhalb dessen die Ausbildung eines Novizen zwischen 20 und 25 Jahre dauert. Er sagt also, wenn jemand erst mit 16 eintreten darf, dann ist er erst mit Ende 30, Anfang 40 mit der Grundausbildung fertig. Das ist viel zu spät. Der Hauptgrund ist natürlich der, dass 16-Jährige, sprich junge Erwachsene, sich nicht mehr so leicht indoktrinieren und manipulieren lassen und nicht mehr so leicht mit irgendwelchen Höllen- und Dämonenängsten besetzen lassen wie kleine 3-4-jährige Kinder. Im alten Tibet war es üblich, diese kleinen Kinder aus den Elternhäusern zu rekrutieren. Den Eltern wurde hierfür großes spirituelles Verdienst, sprich karmische Pluspunkte versprochen für die nächste Inkarnation. Sie gaben also ihre Kinder freiwillig und gerne her und erachteten es sogar als große Ehre, wenn sie ihre kleinen Kinder in die Klöster geben konnten.
Aber Colin, hat man die brutale Unterdrückung Tibets nicht letztes Jahr sehen können, auf allen Fernsehkanälen, auf allen Bildschirmen, aus allen Radioprogrammen, anhand der Ereignisse, wie sie stattgefunden haben vor der Olympiade?
Ja, mit Blick auf die Olympiade, beziehungsweise das Vorfeld der Olympischen Spiele im letzten Jahr, muss man sagen, dass es eindeutig erwiesen ist, dass die blutigen Krawalle in Lhasa und andernorts in Tibet und im Grenzbereich Tibets zur Volksrepublik China durchwegs von den Mönchen der örtlichen Gelbmützenklöster vom Zaun gebrochen worden waren. Als Drahtzieher fungierte erwiesenermaßen die sogenannte Exilregierung des Dalai Lama im nordindischen Dharamsala. Es ging ausdrücklich darum, Druck auf die chinesische Regierung auszuüben, die durch Olympia im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit stand und angesichts milliardenschwerer Investitionen in ihr Prestigeobjekt Olympische Spiele große Sorge hatte, der Tibet-Frage wegen vom Westen boykottiert zu werden. Es handelte sich ausdrücklich nicht um einen Volksaufstand, wie stets behauptet wurde, sondern um eine gezielte Gewaltprovokation seitens des buddhistischen Klerus, hinter dem als Drahtzieher der Dalai Lama und seine Exilregierung in Dharamsala standen.
Ein weiterer Vorwurf des kulturellen Völkermordes ist der, dass Beijing eine Politik der systematischen Sinisierung, also einer gezielten Ansiedlung von Han-Chinesinnen in Tibet betreibe und eine brutale Geburtenkontrollpolitik gegenüber den Tibeterinnen betreibe. Was ist daran?
Die zweite Frage zuerst beantwortet. Wie üblich ist auch diese Information und Propaganda eine falsche. Ganz im Gegenteil, während Han-Chinesen, die Bevölkerungsmehrheit innerhalb der Volksrepublik China darstellen, eine strikte Ein-Kind-Regel zu befolgen haben, dürfen Angehörige von Minderheiten, hier insbesondere Tibeter, 2 oder mehr Kinder haben. Je grenznäher sie ansässig sind, desto höher ist die Zahl der Kinder, die sie auf die Welt setzen dürfen. Also die Geburtenkontrolle, auch die der Vorwurf der Zwangsabtreibung etc. stimmt zum Teil für die Zeit der Kulturrevolution in den 60er Jahren, ist aber längst nicht mehr gegenwärtige Realität in Tibet. Die Bevölkerungszahl der ethnischen Tibeter und Tibeterinnen hat insofern im Vergleich zu der der Han-Chinesen in den letzten 20 Jahren überproportional zugenommen. Die zweite Frage ist die der angeblich systematischen Sinisierung Tibets, sprich der Ausrottung, wie der Dalai Lama es formuliert, des tibetischen Volkes durch Ansiedelung, massenhafte Ansiedelung von Han-Chinesen. Weil ich die besehen, ist auch dies nicht haltbar. Der Anteil an Han-Chinesen liegt derzeit an Siedlern, derzeit in Tibet bei etwas mehr als 5% der Bevölkerung. Und selbst wenn es mehr wären, wie der Dalai Lama behauptet, wäre nichts dagegen einzuwenden, außer eben der faschismuskompatiblen Idee einer rassischen Reinheit des Volkes, von der Dalai Lama immer fabuliert. Tatsache ist, etwas mehr als 5% Han leben derzeit in der autonomen Region Tibet.
Dieser Begriff der tibetischen Rasse, also ist das bei dem Dalai Lama und seinem Diskurs ein integraler Bestandteil, diese Rassentheorie?
Ja, es ist ein rassistischer Begriff, was erklärt, weswegen der Dalai Lama hierzulande auf derart große Sympathie am rechten Rande stößt. Wie etwa die NPD in ihrer Parteizeitung immer wieder prosaunt, seien die klaren nationalistischen Positionen des Führers von Dach der Welt vorbildlich. Kanzlerin Merkel solle sich da gefälligst ein Beispiel daran nehmen.
Was fordert denn jetzt der Dalai Lama und die tibetische Exilgemeinde eigentlich von Beijing und wie kommentierst du das?
Nun, nachdem die Rechnung des Dalai Lama im Vorfeld der Olympischen Spiele Druck auf Beijing auszuüben nicht aufgegangen war, beorderte er im November des letzten Jahres 2008 über 600 Delegierte der exiltibetischen Kommunen nach Dharamsala, um über die künftige Anti-China-Politik zu beratschlagen. In einer Abschlusserklärung dieser Konferenz wurde eine Liste an Forderungen aufgestellt. Diese bestehen in erster Linie in der Errichtung eines kulturautonomen, sprich ethnisch separierten tibetischen Staates, eines sogenannten Groß-Tibet, auf nicht weniger als 25% des chinesischen Territoriums. Er beansprucht insofern sämtliche Regionen, auch in den angrenzenden chinesischen Provinzen, in denen ethnische Tibeter leben, neben der autonomen Region Tibet, die im Wesentlichen dem Territorium entspricht, das zwischen 1913 und 1950 der de facto Kontrolle Lhasas unterstand, ist das fast die gesamte Provinz Qinghai, obwohl dort nur etwas mehr als 20% Tibeter leben, dazu etwa die Hälfte der Provinz Sichuan, obwohl dort der Anteil ethnischer Tibeter bei weniger als 2% liegt, und zudem kleinere Teile der Provinzen Gansu und Yunnan, ein Gebiet, dieses beanspruchte Groß-Tibet, so groß wie ganz Europa, dass es als politische oder als administrative Einheit historisch nie gegeben hat, am wenigsten unter der Oberhoheit der Lamas. Er beansprucht also komplette Territorium der Volksrepublik China, auf dem irgendwann ethnische Tibeter gelebt haben oder jetzt leben. Die geforderte ethnische Separation Tibet den Tibetern wäre in der beschriebenen Form jenseits aller Propaganda nur durch Maßnahmen zu erreichen, für die sich das Unwort ethnische Säuberungen eingebürgert hat. Beijing nun ist das alles, was der Dalai Lama da erzählt und was seine Verlautbarungsorgane fordern, herzlich egal. Völkerrechtlich ist die Tibet-Frage längst vom Tisch. Erst im Oktober letzten Jahres, also Oktober 2008, hat Großbritannien als letztes Land der Welt die Souveränität Chinas über Tibet auch offiziell anerkannt. Als politisches Problem freilich bleibt die Tibet-Frage bestehen. Insbesondere bleibt das Interesse der USA bzw. der G8-Staaten am Dalai Lama bestehen, samt seinen sezessionistischen Ansprüchen, die er als Ansprüche auf Kulturautonomie kaschiert. Das Interesse der USA und der G8 liegt in erster Linie in seiner propagandistischen Instrumentalisierbarkeit gegen die aufkommende Wirtschaftsgroßmacht China. Es geht auf der einen Seite darum, die Volksrepublik als gigantischen Produktions- und Absatzmarkt zu erschließen, auf der anderen Seite aber zugleich zu verhindern, dass China selbst zum Global Player wird, sprich zum Konkurrenten des Westens. Der Dalai Lama dient in diesem Propagandaschach der Großmächte als simpler Bauer. Eine eigenständige Bedeutung kommt ihm nicht zu. Meine Prognose ist die, Tibet wird sich wie die gesamte Volksrepublik China weiterentwickeln zu einer pluralistischen Gesellschaft, in der der Einfluss des buddhistischen Klerus fortschreitend abnimmt. Schon heute, ich habe es bereits erwähnt, kommt dem Dalai Lama allenfalls noch die geistliche Vertretung einer verschwindenden Minderheit zu, der großen Mehrheit der Tibeterinnen und Tibeter innerhalb und außerhalb der autonomen Region Tibet sind der Dalai Lama und seine Exilregierung im nordindischen Dharamsala vollkommen bedeutungslos.
Colin, du hast es gesagt, also aus Sicht der Herrschenden in den westlichen Ländern ist das Interesse am Dalai Lama und an der exiltibetischen Gemeinde ziemlich erklärlich, eben halt als Instrumentarium in der Konkurrenzsituation zu China. Ja. Aber das ist doch die Frage. In den westlichen Ländern, auch in der Bevölkerung, startet der Buddhismus seit einigen Jahren ziemlich durch. Der Dalai Lama ist so etwas wie ein richtiger Popstar. Wie ist das denn zu erklären?
Und das ist das weltweit hohe Ansehen, das die tibetische Heiligkeit quer durch sämtliche politischen und weltanschaulichen Lager genießt, hier im Westen vor allem, ist trotz aller Kritik, die seit geraumer Zeit auch gegen ihn vorgebracht wird, insbesondere seine Kritik an seinen frauenfeindlichen und auch an seinen schwulenfeindlichen Positionen, vollkommen ungebrochen. Nach wie vor gilt er als Symbolfigur für Friedfertigkeit und Güte und unendliche Weisheit und all dieses seine Verlautbarungen, gleich wie banal und trivial sie daherkommen, gelten als Ausdruck höchster Erkenntnis. Derlei verklärende Sicht auf den Dalai Lama ist nichts als Projektion basierend auf eklatanter Unkenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten, basierend mithin auch auf dem regressiv-infantilen Wunsch nach moralisch verlässlicher Integrität, die der Dalai Lama vermeintlich verkörpert, nach einer Führerfigur, der man im Gegensatz zu hiesigen Politikern und Würdenträgern uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen kann, konsequent wird dabei alles ausgeblendet, was dieses Wunschbild, dieses Projektionsbild zum Platzen bringen könnte. Umso frenetischer der Applaus, je platter die Phrasen seiner Heiligkeit, je durchsichtiger seine Selbstdarstellung als Friedensfürst, als heroischer Vorkämpfer für Menschenrechte und demokratische Prinzipien. Selbst der allergrößte Blödsinn bleibt unwidersprochen, wenn er aus dem Mund des Dalai Lama kommt.
Ja, aber wie kommt das? Also welche Bedürfnisse werden denn da genau befriedigt? Es sind ja, zumindest wenn ich meinen Bekanntenkreis mir angucke, auch eine ganze Menge, gerade hier aus dem Universitätsbereich, also intellektuelle Schichten, die diese Verehrung ihm entgegenbringen. Welches Bedürfnis wird denn da genau befriedigt?
Ich halte es tatsächlich für einen regressiven Wunsch nach einer verlässlichen Führer- und Vaterfigur. Also ich sehe es weniger politisch auf der breiten Ebene der Menschen, die dem Dalai Lama Bewunderung entgegenbringen, als eher auf psychologischer Ebene. Es geht um den infantilen Wunsch, eine verlässliche Vater- und Führerfigur zu haben, nachdem man ja solche Vater- und Führerfiguren hier im Westen sehr leidvoll vermisst.
Colin, wir danken dir für das Gespräch.
Sehr gerne.